einen wunderbaren Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Talk und Tore. Ich freue mich, dass wir heute diese lange Fußball-Live-Strecke auf Sky am heutigen Sonntag ausgingen lassen dürfen mit unserem wöchentlichen Diskussionsformat. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich darf Ihnen wie immer unsere Gäste vorstellen. Drei Herren sind heute zu uns ins Studio gekommen. Wir freuen uns sehr darüber. Zum einen den Trainer der Wiener Austria, Michael Wimmer. Herzlichen Abend.
Hallo, danke.
Dann freue ich mich sehr, dass der Kapitän des Wolfsberger AC den Weg zu uns gefunden hat. Wir haben gerade gesprochen, das erste Mal hier bei uns im Studio zu Gast, Mario Leitgeb.
Servus.
Und lange nicht mehr gesehen, lange Führungsspieler bei der Wiener Austria, langjähriger Kapitän bei Sturm, Michi Madl. Auch schönen Abend an Sie.
Guten Abend.
Freut mich, dass die drei Herren den Weg gefunden haben zu uns und Sie können wie immer mitdiskutieren. Lassen Sie Ihre Fragen einfließen. Ich werde Sie dann einarbeiten. Ist immer was Spannendes dabei, Dinge, an die wir nicht denken. Also es macht immer Spaß, wenn Sie quasi mitarbeiten, fordere Sie dazu auf bei den sozialen Medien. Da können Sie Ihre Fragen stellen und dann landet das hoffentlich bei uns im Studio. Ja, Sonntag, wir haben gerade auch eben noch mitgefiebert, mitgeschaut. Ist natürlich immer Meistergruppentag in der Admiral-Bundesliga. Michael, es ist noch gar nicht so lange her. Da waren Sie am Sonntag auch im Einsatz, nämlich im Frühjahr letztes Jahr mit der Wiener Austria. Damals dann am Ende Fünfter geworden. Wenn Sie gerade jetzt auch nach gestern und nach diesen ersten Spielen in der Qualifikationsgruppe daran zurückdenken, wie wehmütig ist der Gedanke an diese Zeit damals?
Ah ja, es sind natürlich andere Spiele, es sind andere Situationen. Es sind, glaube ich, auch andere Drucksituationen, wo jetzt der Druck ein bisschen, wo jetzt höher ist, was du ein bisschen anders da aufspielen können. Ja, wir haben es damals geschafft, über Fünfter zu werden, haben danach das Playoff gewonnen und das Ziel ist aber trotzdem jetzt immer noch, ja, und das ist auch noch möglich zu erreichen.
Ja, was ist trotzdem der größte Unterschied für Sie, wenn Sie jetzt eben Meistergruppenspieler jetzt gerade eben Salzburg gegen Rapid anschauen, beobachten und dann auch an gestern zurückdenken oder generell an die Spieler halt eben dann unten?
Ja, ich glaube, der Unterschied für uns ist einfach, dass wir jetzt so die, ja, einfach so der Favorit sind, meistens tief gegen die Gegner bespielen müssen. Und letztes Jahr war es so, dass wir die Mannschaft waren, die eher Außenseiter war, wo wir ja einfach frei wegspielen konnten, nichts zu verlieren hatten. Und jetzt ist eher was, wo der Druck immer bei uns ist und wir auch was verlieren können. Nichtsdestotrotz spielen wir gegen Mannschaften, die ums Überleben kämpfen. Und ja, und das sind immer besonders schwere Spiele.
Ja, wobei ja für die beiden Vereine die Situation da unten in der Qualifikationsgruppe noch relativ komfortabel ist. Da gibt es für die vier andere, für die es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Mario, wie sehr bleibt Ihnen auch Zeit, am Sonntag dann wirklich die Spitzenspiele, Meistergruppenspiele zu schauen? Oder macht man das aus Selbstschutz eh nicht, weil man eh noch ein bisschen damit kämpft, wo man selbst gerade tätig ist?
Nein, ich schaue sehr gerne die Spiele am Sonntag. Heute habe ich leider keine Zeit gehabt, weil ich im Auto hierher war, aber ja, grundsätzlich schaue ich gern Fußball und auch die Meistergruppe natürlich.
Ja, aber jetzt ein bisschen gemeinsam mit uns alle Spiele, alle Tore geschaut. Vielleicht schauen wir nochmal drauf. Es geht ja natürlich allen voran um die Frage, wer wird Meister? Und da ist heute am Abend Salzburg auf Rapid getroffen. Ein Spiel, in dem uns lange keine Tore vergönnt waren. Fast wie in der Qualifikationsgruppe, ist man geneigt zu sagen. Und dann ist in der zweiten Spielhälfte doch Salzburg in Führung gegangen durch Konaté und dann gab es eine Elfmeterentscheidung und Marco Grühl hat sich da nicht lange bitten lassen. Mario, worüber wollen wir sprechen? Über die Elfmeterentscheidung oder generell mal über den Auftritt von Salzburg und den Meisterkampf?
Ja, ich glaube, den Elfmeter kann man geben, was ich gesehen habe. Ja, ist natürlich spannend vorne jetzt. Ich glaube, es ist die ganze Liga begrüßt es, wenn es vorne eng ist. Und taugt man auf jeden Fall, dass Sturm ein bisschen zubekommt.
Ja, Sturm. Man war ja geneigt zu sagen, Michi, vielleicht, dass Sturm einen Dämpfer hat, nachdem man ja letztes Woche in der Admiral-Bundesliga auf Salzburg getroffen ist, da verloren hat. Dann war die große Frage, wie geht die Geschichte im Halbfinale im Cup aus? Da ist Sturm bekanntermaßen weitergekommen, steht im Finale. Was hat diese Woche mit Sturm Ihrer Meinung gemacht? Was hat es auch mit dem Titelkampf gemacht?
Ja, ich denke, dass das extrem spannend ist. Sturm hat ja auch bei der Niederlage eigentlich eine ganz ordentliche Leistung gezeigt. Von dem her, glaube ich, hat das Trainerteam jetzt nicht so viel aufarbeiten müssen. Das Highlight gegen Red Bull, dann das 4:3 war natürlich ein tolles Spiel und freue mich jetzt schon aufs Cupfinale gegen Rapid. Und wir haben auch heute wieder unter Beweis gestellt, wie gefestigt sie sind im Spiel gegen LASK. Ich glaube, vielleicht auch wenn die zweite Halbzeit jetzt nicht ihr Beste war, haben sie trotzdem mit dieser Belastung vom Cup-Spieler richtig gute Leistung gezeigt.
Hat Sturm Ihrer Meinung nach realistische Chancen, das Double zu holen?
Auf alle Fälle.
Ja? Dann nicken auch die anderen beiden Herren? Oder zumindest Mario Leitgeb hat genickt. Michi Wimmer hat sich diplomatisch zurückgehalten. Mario?
Ja, definitiv. Ich glaube, wenn ich Christian Ilzer da gerade vor mir sehe, machen eine coole Arbeit dort. Gefällt mir immer wieder, die Spiele zu sehen, auch wie sie immer versuchen, dasselbe zu machen. Die Spieler stellen sich darauf ein und können die Automatismen da gut umsetzen. Gefällt mir einfach gut. Und ja, wie gesagt, taugt mir, dass ich zubekomme, dass es spannend ist vorne.
Ja. Auf der anderen Seite, Michael, Sie haben ja zwei Spiele gespielt im Grunddurchgang gegen die Salzburger. Einmal Remis, nämlich zu Hause. Da hätte man die Möglichkeit gehabt, wenn Alexander Schmidt diesen Elfmeter verwertet, in der 97. zu gewinnen. Ganz kurzer Sidestep dazu. Sind das die zwei Punkte, die dann am Ende vielleicht gefehlt haben? Oder ist das zu viel hätte-hätte-Fahrradkette?
Das ist zu viel hätte-hätte. Ich glaube, wenn man den Monat August und den Monat September nimmt, dann wäre bloß 5 Punkte geholt. Wenn wir da irgendwie bloß 6 geholt hätten, dann hätte es ja auch gereicht. Nichtsdestotrotz hängt man sich vielleicht jetzt so ein bisschen an dem Elfmeter auf. Klar, wenn wir den reingemacht hätten, hätte es so anders da ausgeschaut. Aber wer weiß, ob wir danach dann weiter so irgendwie performt hätten oder ob wir dann einen Höhenflug kriegt hätten und wir hätten nicht so weiter performt. Wir haben 33 Punkte geholt. Ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber seitdem im Grund oder es den Modus gibt, haben 33 Punkte, glaube ich, immer gereicht. Von daher war es eigentlich
30 Punkte sogar.
30 ja. Punkte sogar. Also von daher war es eigentlich ganz ordentlich, wie wir performt haben. Und ja, uns hat der Monat August und September mit den 5 Punkten, den haben wir jetzt so nicht mehr aufholen können, leider. Weil wenn man es jetzt schaut, wir haben aus 17 Spielen, jetzt haben wir 31 Punkte geholt. Ich glaube, man kann jetzt da der Mannschaft gar nicht so den Vorwurf machen.
Ja, wir werden auf die Lage Ihrer Mannschaft noch eingehen. Ganz kurz noch, um noch kurz beim Meisterkampf und die Meistergruppe abzuschließen. Dazu bleiben, das Spiel in Salzburg haben Sie 0-2 verloren. Wie dominant haben Sie Salzburg die Saison erlebt in den direkten Duellen? Weil da gibt es ja auch immer die Diskussion, Sie wären nicht so stark wie in den letzten Jahren. Das ist ja dann vielleicht entscheidend, wenn es eben dann um den Titel geht gegen Sturm.
Also an das Hinspiel in Salzburg habe ich keine gute Erinnerung. Ich glaube, da hat uns der VAR gerettet, weil sonst, glaube ich, hätte es auch 5-0 oder 6-0 ausgehen können. Also da hätten wir schöne auch draufkriegen können. Das Rückspiel haben wir gut gespielt, haben wir auch, finde ich, dominant gespielt und hätten auch als Sieger vom Platz gehen können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Salzburg trotzdem die höhere Qualität hat und sich am Ende durchsetzt. Aber mit Sturm ist immer zu rechnen. Die machen das richtig gut. Haben einen Trainer, der einfach Power da draußen hat und die Jungs da drinnen ansteckt. Und von daher hoffen wir, dass bis zum Schluss spannend wird. Wobei ich glaube, dass Salzburg dann am Ende das Rennen macht.
Ja, mich ist immer gemeint, Sie trauen es am Sturm durchaus zu, zweite Titel zu holen, beide Titel zu holen. Trotzdem, was die Dominanz betrifft, was die Stärke des amtierenden Meisters betrifft, wie haben Sie die Bullen verfolgt in der laufenden Saison?
Ich finde, dass sie mittlerweile auch wieder gefestigter wirken. Ich denke, zu Beginn der Saison waren sie doch mit vielen Verletzungen, glaube ich, zu kämpfen. Haben sie doch einige Ups und Downs gehabt. Mittlerweile sind sie gefestigter und die individuelle Qualität spricht natürlich für Salzburg. Da braucht man, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Aber nur einmal, ich glaube, dass Sturm so gefestigt ist, wirklich mit so einer Power und trotzdem diesen unglaublichen Hunger auf diesen Titel hat, einfach auch dessen geschuldet, weil sie schon lange nicht mehr geholt haben. Ich glaube trotzdem, dass einiges möglich ist. Also für mich, ich glaube, dass es heuer Überraschung gibt.
Ja, das würde den neutralen Beobachter vielleicht sogar einmal freuen. Zu Salzburg noch ganz kurz, Mario, da hat sich heute Fernando, wie es scheint, verletzt, ob es was Langwieriges oder nicht, konnten die Verantwortlichen noch nicht sagen, wie schwerwiegend wäre das für diese Mannschaft? Der ist doch so etwas, man nennt ihn so gerne den Unterschiedsspieler. Leider halt sehr verletzungsanfällig.
Ja, definitiv. Ich glaube, Fernando ist einer der Ausnahmespieler in der Liga, war lange verletzt. Ich glaube, jetzt hat er wieder den Salzburgern richtig gut getan. Wäre natürlich irrsinnig schade, wenn es wirklich was Schlimmeres wäre.
Ja, dann schauen wir doch mal zum Abschluss der Meistergruppe, bevor wir uns dann voll inhaltlich der Qualifikationsgruppe und dem Alltag der Herren hier am Tisch mit Ausnahme von Michi Mal widmen auf die Tabelle und sehen eben, nachdem Salzburg heute gegen Rapid Punkte liegen gelassen hat, nachdem Rapid spät ausgeglichen hat, sind sie jetzt nur noch 3 Punkte Vorsprung, die Salzburg auf den amtierenden Cupsieger Sturm hat und Sturm eben mit guten Möglichkeiten, wenn man Michi Madl Glauben schenken mag, sogar mit sehr guten Möglichkeiten, auch den Titel in der Bundesliga und im Cup zu holen. Und dahinter gab es einen Wechsel, Rapid, jetzt Dritter hat den LASK überholt und am Tabellenende Punkte gleich mit jeweils 18 Punkten Klagenfurt und Hartberg. Also soweit das Bild. In der Meistergruppe, in der Qualifikationsgruppe, da geht es um ganz andere Dinge. Viele sagen, Michi, es regiert die Angst da unten. Sehen Sie das auch so? Jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf Ihre Mannschaft, weil wie gesagt, der Punktevorsprung auf den letzten, der ist schon sehr komfortabel. Aber generell, das spiegelt sich ja dann vermutlich auch in der Spielweise eben dieser Mannschaften wieder.
Ja, ich glaube schon. Ich habe es ja auch gestern gesagt. Ich glaube, die Mannschaft wird so gespielt, dass ja, am besten keinen Fehler zu machen, das Risiko zu minimieren, defensiv so lange wie möglich irgendwie die Null zu halten und dann versuchen, ja, mit einem Konter oder mit einem Standard irgendwo gefährlich zu werden. Ist schade, finde ich auch für den Fußball, aber ist total verständlich, ja, weil es geht um Existenzen. Ich meine, so ein Abstieg hat dann auch irgendwo was zu tun, wo nicht nur die Mannschaft, sondern es sind Arbeitsplätze irgendwo dabei. Also da geht es ja um so viel und von daher ist das absolut verständlich. Und durch die Punkteteilung macht es halt natürlich ja, auch nochmal extrem spannend.
Ja, trotzdem, wenn wir uns jetzt auch da nochmal den Stand in Erinnerung rufen, ich habe es da vor mir, die Wiener Austria führt mit 19 Punkten, dahinter der WRC mit 18 Punkten und der Tabellenletzte, die Austria Lustenau, 7 Punkte. Also das ist schon ein Stück Holz, was dazwischen liegt. Das heißt eigentlich, Mario, jetzt neutral, objektiv betrachtet, ist ja eigentlich gar kein Grund da, dass zum Beispiel der WRC jetzt so großartigen Druck verspürt, dass er nicht befreit aufspielen kann. Oder liege ich da falsch?
Nein, es ist völlig korrekt. Wir haben auch, der Druck ist auch kein Thema in der Mannschaft. Also wie du sagst, wir haben ein gutes Polster, wir können eigentlich befreit aufspielen, aber ja, aus irgendeinem Grund schaffen wir es momentan nicht, dass wir eben das befreite Aufspielen zustande bekommen. Ja, wir haben eben das gehabt letztes Jahr, da haben wir eigentlich mehr Druck gehabt, sind da wirklich hinten drinnen gewesen und da haben wir komischerweise befreiter aufgespielt, haben ja richtig guten Fußball dann auch gezeigt letztes Jahr und das Jahr aus irgendwelchen Gründen schaffen wir es leider nicht.
Liegt es vielleicht auch daran, und das hat ja Ihr Trainer, glaube ich, ein bisschen durchklingen lassen oder auch Spieler, mit denen man spricht, dass man ja eigentlich was ganz anderes wollte, natürlich so wie alle anderen in die Meistergruppe kommen und dass man sich vielleicht, auch wenn man sich dessen gar nicht so bewusst ist, aber unterbewusst immer noch daran knabbert, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde, oder lassen Sie das nicht gelten?
Nein, lasse ich nicht gelten. Ich glaube, das ist jetzt lang genug her. Wir haben es uns das Jahr auch nicht verdient, dass wir oben dabei sind, leider. Und von dem her hat das jetzt keine Auswirkungen auf irgendein Spiel momentan unten.
Ja, es ist Ihrer Mannschaft noch nicht geglückt, in der Qualifikationsgruppe zu siegen, so wie auch der Wiener Austria. Wir wollen vielleicht gestern noch schauen auf dieses Spiel in Linz gegen Blau-Weiß. Keine Tore, wie so oft in dieser Gruppe. Allerdings eine mitunter strittige Szene. Zumindest wurde viel darüber diskutiert, nämlich das Handspiel von Jonathan Scherzer und ob dieses ein strafbares oder ein nicht strafbares Handspiel gewesen ist. Wir haben den Schiedsrichter gesehen, Julian Weinberger, der hat entschieden, dass es für ihn kein strafbares ist und damit auch kein Elfmeter. Ich gehe mal davon aus, dass Sie jetzt grundsätzlich einmal nicht objektiv gesagt nicht viel dagegen hatten, gegen diese Entscheidung.
Wir haben schon gesprochen über das Handspiel. Ganz schwierige Szenen, Woche für Woche in der Liga. Auch das, ja, ich glaube, der Johnny Scherzer in dem Fall macht eine ganz natürliche Bewegung, kriegt den Ball auf die Hand und ja, dann entscheidet der Schiedsrichter entweder so oder so. Das ist zu akzeptieren. In dem Fall war es gut für uns, Gott sei Dank. Ja, es ist echt schwierig momentan, das Handthema, Elfmeter-Thema. Aber ja, wir nehmen das mit, wie es kommt. In dem Fall war es für uns gut.
Michael Wimmer, Sie müssen lachen, weil das Handspielthema Sie auch schon des Öfteren verfolgt hat oder grundsätzlich bis in die Träume verfolgt, oder?
Also bis in die Träume nicht, so weit geht es dann nicht, aber ich würde es von Mario jetzt unterschreiben. Wann ist denn eigentlich Hand? Also es ist ja irgendwo eine komplett unterschiedliche Regelauslegung. Irgendwann, der eine sagt Hand, der andere sagt keine Hand, der andere sagt kurze Distanz, der andere sagt angelegt, der andere sagt ausgelegt, keine Ahnung. Ich glaube, dass sie einfach mit der Handspielregel gar keiner so wirklich auskennt. Und wenn einer rausgeht dann und schaut auf den Bildschirm, dann lassen wir uns halt auf der Trainerbank meistens überraschen, was dann am Ende des Tages rauskommt. Und da hat es nicht gegeben, in Salzburg hat es deswegen keine Ahnung.
Ja, was das in Salzburg betrifft, hat Mario Leitgeb ja schon gesagt, den Elfmeter kann man gehen. Michael, vielleicht wollen wir es uns nochmal gemeinsam anschauen. Von Alexa Terzic war es ein Handspiel aus kürzester Distanz angeschossen. Da wurde auf Elfmeter entschieden, vom Schiedsrichter nicht. Der wurde dann hinausgeholt zum Onfield Review vom VAR und dann gab es eben Elfmeter. Michi, Ihrer Erfahrung nach, ist es unnatürlich, ist es natürlich? Wie springt man, wenn man so nicht springt?
Ich schätze, dass da sitzen vier Leute am Tisch und jeder springt unterschiedlich. Also schwierig zu sagen, was natürlich ist und was nicht natürlich ist. Nach aktueller Regelauslegung kann man anscheinend geben. Extrem bitter für den Verteidiger, aber glaube, es haben beide schon gesagt, die Handspielregel ist ein bisschen schwammig für alle, weil es doch im Ende der Bewertung subjektiv ist. Die Verteidiger müssen ihre Hände hinter dem Körper zusammenhalten, sind somit in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Also es sollte vielleicht angepasst werden. Frag mich bitte nicht nach einer Lösung.
Nein, aber ich stelle es mir schwierig vor, was mir das alles denken muss in der Sekunde, wo ich springe, was ich alles machen muss und wo ich auch die Hände hingeben soll. Michael Wimmer, Sie haben gesagt, mit dem VR, man lässt sich halt dann überraschen, wenn er dann rausgeht, was da passiert oder nicht. Stichwort Überraschung, wie überrascht waren Sie denn gestern, dass es für Ihre Mannschaft einen Elfmeter gegeben hat, als Chato Ramftl, ich sage mal, berührt hat und Ramftl das ja, fast Oscar-reif dann die Situation ausgenutzt hat, ohne ihm was unterstellen zu wollen?
Ich schaue jetzt nochmal hin, okay.
Ich glaube, es hat sich über Nacht nicht verändert.
Also ich war extrem überrascht. Also ich habe nicht mit einem Elfmeter jetzt da gerechnet. Wir haben ja auf der Bank ja auch die Bilder. Nee, für mich war das kein Elfmeter. Und haben wir Glück gehabt, haben wir natürlich angenommen und Gott sei Dank auch reingemacht. Aber grundsätzlich finde ich halt, wenn sich der VAR einschaltet, und ich habe mal irgendwann gehört, er schaltet sich nur ein bei einer klaren Fehlentscheidung.
So der Plan.
So ist der Plan. Dann verstehe ich nicht, warum der Schiedsrichter dann nach außen geht und schaut meistens 3 Minuten noch in den Bildschirm rein. Also wenn es eine ganz klare Fehlentscheidung war, dann ist das ja ein kurzer Blick, ich schaue hin und dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Aber wenn dann draußen noch diskutiert wird, 3 Minuten, 2 Minuten, war es jetzt Hand, war es keine Hand, was, dann kann es ja keine klare Fehlentscheidung sein. Und dann denke ich mal, sollte man einfach dem Schiedsrichter auch das Vertrauen am Platz geben, ja, dass der selbstbewusst dann auch seine Entscheidungen trifft, außer es ist wirklich eine komplett klare Fehlentscheidung. Und ansonsten sollte einfach Fernsehen schauen.
Gedanken, Mario? Sie haben ja auch oft einmal schon spezielle Beziehungen zu Schiedsrichtern gehabt. Kann mich erinnern, ist schon ein paar Jahre her, da waren Sie recht unzufrieden einmal mit einem Schiedsrichter, haben das der Kamera mitgeteilt.
Ja, das Lustige ist, es war Schiedsrichter Weinberger damals bei dem Spiel und den haben wir gestern gehabt. Und,
ich glaube, wir haben das Bild sogar. Ich
kann auf jeden Fall sagen, er hat gestern eine wirklich tolle Leistung gebracht. Oft gibt es das Einwurfthema, falsche Mannschaft, Eckball, Abstoß, das oft falsch gepfiffen wird. Das ist natürlich ärgerlich dann für die Spieler, aber gestern war das eine tadellose Partie, glaube ich.
Ja, wir haben es noch einmal. Das ist ein paar Jährchen her. Hören wir doch noch mal rein, wie Mario Leitgeb das beurteilt hat.
Bitte sagt irgendwem den Schiedsrichter, dass er einfach schlecht ist. Bitte, das gibt es gar nicht, wirklich. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht.
Februar 2020. So war das damals.
Ein paar schöne Erinnerungen an guten Fußball vom WRC, an Selbstvertrauen, an Selbstverständlichkeiten. Und, ja, einfach eine coole Zeit. Ja, in dem Video war vielleicht zur Erklärung kurz, weil wird wahrscheinlich nicht jeder wissen, Stefan Meyerhofer, die Legende, war unser Gegner damals und hat sie. Wir haben das Spiel klar dominiert, waren aber 2-0 im Rückstand und er hat sie ständig fallen lassen und Schiedsrichter Weinberger hat ihm jedes Mal das Foul gepfiffen und ja, die Szene war dann schon gegen Ende des Spiels und ja, da ist es mir dann überkommen mit meiner lustigen, offenen Art.
Gab es eigentlich nachher den Dialog? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Nein, nie. Aber ich habe das niemals böse gemeint damals. Es war ja ein bisschen, wie sagt man, ja, weiß ich nicht, einfach ein bisschen Spaß, ein bisschen Frust dabei und ja, Sache ist gegessen. Ich glaube, wir haben ein lustiges Video für die nächsten Jahre auch und ja, bin ein bisschen stolz, dass ich da dabei bin.
Ja, hat, glaube ich, in viele Skylights geschafft. Die Szene wird immer wieder gerne ausgegraben. Mario Leitgeb hat gesagt, schöne Erinnerungen, damals guten Fußball gespielt. Michi, Sie haben natürlich nach dem letzten Jahr, wo Sie ja in Ried Co-Trainer waren, Ried auch mittendrin im Abstiegskampf, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, damals dann unter Maximilian Senft abgestiegen. Waren Sie hautnah dabei, wie Qualifikationsgruppe ist, auch als Trainerteam, was man einer Mannschaft wirklich noch mitgeben kann, was auch möglich ist, umzusetzen. Guter, schöner Fußball. Wie viel Platz hat der in dem Zeitraum?
Schwierig. Ja. Eben, wir haben draußen auch schon diskutiert. Ich glaube, wir sind eine Ausbildungsliga oder so werden wir zumindest tituliert. Und ich denke, nach der Hälfte der Spiele mit Unterteilung in zwei Gruppen wird dann relativ wenig ausgebildet oder entwickelt. Das bringt der Modus einfach mit sich. Okay, jetzt hat die Austria und der WRC ein gewisses Polster, aber die vier restlichen Vereine kämpfen ums Überleben. Also der Druck ist enorm für Spieler, Trainer, den ganzen Verein. Deswegen bin ich grundsätzlich einmal schon kein Freund vom Modus. Und die Zeit damals war zehrend, muss ich schon sagen, weil du extrem viel investierst. Jetzt nicht nur das Trainerteam, natürlich im Verbund mit der Mannschaft, aber am Ende dann eine sehr lehrreiche.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind kein Fan des Modus, dann meinen Sie grundsätzlich den Modus an sich, also auch die Tabellenteilung oder nur die Punktehalbierung? Weil es gibt ja Gedanken, dass das dann vielleicht unten wieder abgeschafft werden soll, weil es da um Existenzen geht etc.
Grundsätzlich, was mir jetzt das größte Dorn im Auge ist die Punkteteilung. Ich glaube, es war ja das Jahr davor oder zwei Jahre davor, bevor ich zu Ried gekommen bin, war es ja auch so, dass Ried, glaube ich, ein richtig gutes Polster gehabt hat und auf einmal mittendrin war bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf. Ich denke trotzdem, dass man die Punkte, die man sich schon erarbeitet hat, dass man die dann nicht wegnehmen sollte.
Also ja, der Herr, der hier vorher saß, Andi Herzog, hat mit der Admira die beste und schlimmste Erfahrung gemacht, was das betrifft. Wären auch nicht abgestiegen punktemäßig, wenn es nicht geteilt worden wären. Aber weil mich immer alle sagt, ausbilden. Man hat halt keine Möglichkeit, irgendjemanden noch auszubilden. Das heißt, Umkehrschluss, man hat nur im Grunddurchgang die Möglichkeit, Spielern, vielleicht auch jungen Spielern, die Möglichkeit geben zu spielen. Oder nicht einmal da, weil es da eigentlich darum geht, sich das Punktepolster vielleicht anzusammeln.
Also ich habe es mal gesagt, ich habe jetzt 51 Spiele hier bei der Austria und vor jedem Spiel habe ich gefühlt nur immer gehört, heute geht es um alles, heute ist Druck, das war, gibt es eigentlich irgendein Spiel hier, wo
das mag vielleicht auch der Wiener Austria liegen.
wo das nicht so ist und klar, es ist ja trotzdem bei uns auch so, genauso wie bei Mario. Jetzt sagt ja auch jeder, Austria und WRC, jetzt müssen sie Siebter, Achter werden. Bei uns geht es sowieso alle, wir müssen Siebter werden. Und ich mag das Wort müssen nicht, ja, weil das ist müssen, es nimmt auch müssen, nimmt immer gewisse Lockerheit. Und zum Fußball gehört einfach eine Lockerheit. Ich glaube trotzdem, dass es vor allem für uns, für die Austria wichtig ist, dass wir, auch wenn die Situation jetzt so ist, dass wir irgendwie die jungen Spieler trotzdem jetzt irgendwo auch reinkriegen, dass wir die zum Laufen kriegen und dass wir dann auch sehen, was sind Talente, wie schaut es nächstes Jahr aus, auf welche Talente kann man dann auch bauen. Also von daher versuche ich es irgendwie trotzdem jetzt die Jungs einzubauen und am besten ist natürlich, wenn irgendwo ein Gerüst drumherum ist, dass man die Jungs trotzdem spielen lassen kann und dann müssen sie, sage ich selber, dann sollen sie schwimmen da drinnen.
Ja, beim WRC, da dürfen sie durchaus schwimmen, die jungen Spieler. Ihr Präsident Dietmar Riedl hat am vergangenen Wochenende bei uns auch gesagt, der WRC ist ein Ausbildungsverein. Im Idealfall verdient man dann jede Menge Millionen, wie zum Beispiel mit Mohamed Bamba. Boaci soll der nächste Kandidat sein, Veracznik, der vermutlich im Sommer geht. Bei all dem, wie viel Platz bleibt da dann für Ü30?
Ja, sehr gute Frage natürlich. Ich glaube, ich bin trotzdem Fan davon, dass man einer Mannschaft gewisse Automatismen und Spielprinzipien einimpfen sollte. Und wenn das Grundgerüst dann stimmt und die Mannschaft ins Performen kommt, dann tun sich, glaube ich, die jungen Spieler auch irrsinnig oder leichter, ihre Qualitäten dann auszuspielen. Und so wie es bei uns in dem Fall momentan ist, dass man schwer in die Gänge kommen, schwer unser Spiel durchziehen können. Da ist es dann, glaube ich, auch nicht so einfach für die jungen Spieler, dann eine gute Performance zu geben.
Ja, Sie sind ja nicht der Einzige, der über 30 ist, für den Sie in letzter Zeit relativ wenig Spielzeit gegeben hat. Sie haben jetzt gestern, seit Oktober, habe ich mir aufgeschrieben, das erste Mal wieder in der Startelf gestanden. Neben Ihnen ist es auch sehr schwierig für Novak Röcher, der durfte gestern auch von Beginn an spielen, Piesinger, Kerschbauer, Bonnmann, der hat dann gestern auch wieder mal beginnen dürfen. Sagen Sie jetzt, ohne jetzt zu sehr auch mit dem Trainer und den Entscheidungen in die Kritik zu gehen, aber trotzdem, dass vielleicht der ein oder andere Routinierte, gar nicht vielleicht so, was das Spiel an sich betrifft, sondern das Rundherum, was ein Führungsspieler leistet, ist ja vieles, dem Verein, dem Spiel, der Mannschaft ganz gut täte?
Es ist schwierig. Ich verstehe unseren Verein, wir wollen uns ausbilden, wir wollen Spieler verkaufen. Wie gesagt, ich bin ein Fan, dass man der Mannschaft was einimpft und dann kann sich jeder entwickeln. Ich glaube, vor einigen Jahren in Gladbach Da war es auch jedem wurscht, dass wir zwischen 28 und 29 Jahren im Schnitt waren. Ich weiß es nicht ganz genau. Da haben wir uns gefreut über den Moment. Die Art und Weise war richtig cool. Und dann haben sie auch Spieler wie Romano Schmidt entwickeln können. Schon weiß man, ist damals um Millionen verkauft worden. Und ich glaube, dann kannst du erst richtig das Beste aus der Mannschaft rausholen. Bis dorthin, der würde aber sagen, du lässt einfach die Besten spielen. Das kristallisiert sich in einem fairen Wettbewerb im Training raus. Und dann ist das, glaube ich, der erste Zugang zu dem ganzen Prozess, bis man Geld macht mit Spielern und so.
Ja, jetzt muss man sagen, Sie waren natürlich auch ein wenig angeschlagen, jetzt vor allem die letzten zwei Wochen. Aber haben Sie sich, was Sie jetzt gerade gesagt haben, haben Sie sich da fair behandelt gefühlt, jetzt über die Saison gesehen, was die Einsatzzeit betrifft?
Für mich ist ein komisches Jahr, muss ich sagen. Ich habe eigentlich, glaube ich, ganz stabile Leistungen gezeigt, wenn ich von Beginn an gespielt habe. Jetzt habe ich mich natürlich vor dem ersten Spiel verletzt gehabt. Irrsinnig unglücklich. Ich glaube, ich habe eine tolle Vorbereitung gemacht. Der Trainer hat auch gesagt, es wäre knapp gewesen, dass ich wieder beginne. Und ja, es hat das jetzt leider verzögert. Bin natürlich überglücklich, dass ich jetzt gestern wieder zum Einsatz gekommen bin. Habe, glaube ich, der Mannschaft irrsinnig helfen können, Sicherheit geben können. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das jetzt so weitergeht.
Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon die Möglichkeit hatten, Michael Wimmer, das Spiel von gestern sich anzusehen. Ich nehme an, das wird dann vermutlich jetzt im Laufe der Woche passieren. Die beiden Mannschaften treffen ja aufeinander am kommenden Wochenende. Gestern, wie gesagt, mit Röcher, mit Mario Leitgeb dann wieder ein, zwei Legionäre, sage ich, Routiniers, mehr gebracht. Hilft das schon? Wirkt dann ein Team stabiler?
Ich glaube, der Mario hat es richtig gesagt. Es geht, also so ist es bei mir, es geht immer um Prinzipien. Ich habe versucht, der Mannschaft Prinzipien mitzugeben, wie wir agieren wollen, mit Ball, gegen den Ball. Und dann bin ich grundsätzlich ein Fan davon, auch eine gewisse Fairness zu haben. Ja. Wir können schon sprechen davon, den Jungen aufzustellen, aber es gibt ja, zwischen Jung und Alt zu unterscheiden, finde ich sowieso unfair. Es gibt einen Trainingsbetrieb und jetzt einen 17-Jährigen nur laufen zu lassen, weil er 17 ist und da steht ein 32-Jähriger, ich muss es ja dem auch erklären. Ja. Wie erkläre ich? Der ist jünger, ja. Das werde ich immer aufholen. Also es ist ein Leistungsprinzip und im Trainingsbetrieb stellt sich die Mannschaft raus und die beste Mannschaft soll spielen. Wenn es Entscheidung so 50-50 ist oder vielleicht auch mal 55-45, dann bin ich schon der Meinung, dass der Junge da rein soll. Wenn es die Situation mal hergibt, der Spielstand, dann sage ich auch, der Junge soll rein.
Weil er schneller ist oder?
Nein, weil schon der junge Spieler natürlich auch Spiele braucht, dass er sich entwickelt. Ja. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist aber auch, dass das Gerüst funktioniert, weil der junge Spieler am besten funktioniert, wenn er links irgendwo an der Seite hat, wo sowieso funktioniert, wenn er rechts hat und dann tut er sich auch leichter und fühlt sich auch sicherer als nur mit jungen Spielern. Und das Gerüst wankt vielleicht sowieso. Weiß ich nicht, ob wir dann auch zum Beispiel die Stabilität hätten, dass die Jungen das auffangen. Und von daher finde ich erfahrene Spieler wichtig, sind junge Spieler wichtig, aber es ist Fußball und Fußball ist Leistungsprinzip und wie gesagt, bei 50-50 würde ich sagen, lass den Jungen los und ansonsten der Bessere und vor allem der, was am besten zum Spiel passt.
Aber trifft der Erfahrene vielleicht Michi Madl in der Stresssituation und davon gibt es ja in der Qualifikationsgruppe genügend die bessere Entscheidung, die richtigere Entscheidung?
Ich glaube, dass es der Mix ist. Das Wort Gerüst ist jetzt schon oft gefallen. Das Gerüst besteht dann doch meistens aus routinierteren Spielern. Da sage ich jetzt nicht Ü30, muss nicht Ü30 sein. Kann auch 25, 26 genauso ein routinierter Spieler sein oder ein erfahrener Spieler. Und ich glaube, dieses Gerüst muss stimmen. Ich nehme das Beispiel gerne heran, wo wir noch bei den Austria Amateuren gespielt haben. Damals war noch Roman Mählicher, Günther Schießwalder, Gerd Wimmer. Das waren so unser altes Gerüst. Und das ist trotzdem immer was Gutes, wenn man sich dann an diesen erstens, wie sie den Fußball leben, orientieren können. Und zweitens, wie man dann auch vielleicht in schlechteren Phasen eines Spiels oder eines Trainings sich dann an denen hochziehen kann. Also ich glaube, für mich macht es immer die Mischung aus.
Wenn wir vielleicht auf Ihr letztes aktives Jahr bei der Wiener Austria zurückblicken, 2021 war die Saison, da waren es am Ende, ich glaube, Sie korrigieren mich, wenn es mal 11 Bundesligaspiele, die es dann geworden sind, natürlich auch verletzungsbedingt, war mit dem Knie immer wieder schwierig. Inwieweit hilft es dann vielleicht auch, wenn man zum Beispiel mit dem Trainer dann ein Agreement hat, dass der sagt, okay, der Junge bekommt vielleicht den Vorzug, aber wenn ich dich brauche, dann musst du fit sein und ansonsten hast du andere Aufgaben in der Kabine beim Training rund um den Platz.
So ähnlich war es bei mir eigentlich unter Peter Stöger. Dann, es war jetzt dann kein junger Spieler, der statt mir gespielt hat. Das war der Christoph Schösswender, jetziger Sportdirektor von Blau-Weiß. Aber im Endeffekt war meine letzte Saison war ich mehr Teammanager als Spieler. Also ich bin ja viel eingebunden worden von Peter Stöger in seinen Überlegungen. Und ich habe einfach versucht, die Kabine zu ordnen, dass die Kabine funktioniert, dass es da keine Probleme gibt, dass sich jeder wirklich auf Fußball konzentrieren kann, weil das doch bei der Austria nicht immer der Fall ist, weil halt trotzdem viele Nebengeräusche sein können. Und das war eigentlich mein Job damals als routinierter Spieler.
Ist das auch ein Job, den Sie haben oder ein Teil der Job Description im Moment? Der Trainer hat ja grundsätzlich vor der Saison gesagt, Sie sind der Kapitän, auch wenn Sie nicht jedes Spiel spielen oder nicht jedes Spiel in der Startelf stehen.
Er hat das anscheinend schon gewusst, dass er nicht jedes Spiel macht.
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe es eher als was Positives gesehen.
Ja, definitiv. Als Kapitän versuche ich natürlich, dass in der Kabine alles rund läuft. Ich glaube, wir haben einen richtig coolen Haufen von jung bis alt, junge, engagierte Spieler, die wirklich eine coole Karriere noch vor sich haben können, wenn sie so weitermachen und dranbleiben. Und dann haben wir ältere, routinierte Spieler, die hochmotiviert noch sind, die den Fußball lieben über alles, wenn ich an Röcher, an Mike Novak denke und alle anderen. Und von dem her, die Mischung stimmt. Ich bin da als Kapitän ein gutes Vorbild, dass die Harmonie stimmt. Und von dem her gibt es bei uns keine Probleme oder irgendwas in der Richtung.
Was steht bei dieser Jobdescription oder beim Arbeitspapier, was nach dem Sommer passiert oder nach dem Saisonende? Vertrag läuft ja aus.
Ja, wie immer im Fußball, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Natürlich, der WRC hat noch nicht mit mir gesprochen. Von dem her schaue ich mich natürlich um nach Alternativen. Für mich ist wichtig, ich bin topfit nach wie vor. Es freut mich ungemein, dass ich das noch schaffe und dass ich topfit bin, wenn ich sehe, wie viele leider verletzungsbedingt aufhören müssen oder so. Von dem her bin ich überglücklich, dass mir so gut geht, dass ich marschieren kann. Und ja, also von mir aus kann ich nur das eine oder andere Jahr gerne weiterspielen. Hätte eine Riesenfreude, wenn ich eine coole Aufgabe habe, wo man Ziele verfolgen kann mit der Mannschaft, so wie es beim WRC eben der Fall wäre.
Aber irgendwann wird ja das Gespräch dann kommen, je mehr die Zeit voranschreitet, dann wird es wahrscheinlich so sein, Sie sagen, ich hätte gern dieses und jenes und dann wird der Verein in Person von Dietmar Rieger sagen, ja, was kannst du uns denn bieten? Das heißt, was wollen Sie da? Fitness haben wir schon gehört, Erfahrung, was kann man da noch einbringen?
Ich glaube, der Verein weiß mittlerweile, wie ich Fußball spiele, wie dick, wie ich alles probiere für den Verein und mache. Von dem her brauchen wir da, glaube ich, dann nicht mehr viel reden. Es liegt am Verein. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hoffentlich in den nächsten Spielen noch mal zu zeigen, wie stabil ich bin. War ein super Start jetzt gegen Blau-Weiß Linz in diese Richtung. Und ja, da möchte ich jetzt anschließen. Und natürlich mit der Mannschaft diesen 7. Platz, wenn es geht, zu schaffen und dann über den Umweg unten dann noch in den Europacup zu rutschen.
Also WRC, gewünschte erste Adresse, können wir es so festhalten?
Ich bin jetzt 7 Jahre da, also ich bin sehr gerne da, ich kenne die Leute, ich kenne die Fans persönlich, weiß ich nicht wie viele, es macht irrsinnig Spaß dort, ja, warum nicht natürlich.
Okay. Also der WRC möchte den 7. Platz, da steht im Moment die Wiener Austria, wie gesagt, am kommenden Wochenende kommt es dann zum direkten Duell. Trotzdem, Michael, wir haben ja auch schon ein bisschen gesprochen vor der Sendung. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Es ist ein bisschen ein Gewurstel im Moment und das betrifft ja nicht nur Ihre Mannschaft, sondern wie gesagt, alle da unten. Wie geht es Ihnen ganz persönlich als Trainer grundsätzlich damit? Weil wenn wir uns zurückerinnern, als Sie vor einem Jahr gekommen sind, da waren die Vorstellungen und die Wünsche, was auch Spielart, Spielstil, Spielweise betrifft, vermutlich andere.
Das ist richtig. Ich glaube, wenn man das Ganze jetzt dann, ich glaube 15 Monate sind es jetzt oder 16 Monate, wenn man das Ganze jetzt zurückblickt und schaut auf den Standpunkt jetzt, wo wir jetzt sind, dann kann man natürlich auch sagen, es ist stagniert oder es ist nicht wirklich was vorwärts gegangen. Das würde ich aber so nicht sagen. Tatsächlich ist es im Moment so, und das habe ich auch vor der Saison gesagt, ich finde, wir sind irgendwo zwischen 5 und 8. Das ist das, wo ich uns vor der Saison auch hingepackt hätte, mit einem guten Lauf, mit einer guten Fantasie, so wie es dann eben danach war, als die letzten Spiele. Kann man natürlich irgendwo Richtung Platz 4 dann vielleicht mal schielen, aber grundsätzlich sind wir eine 5- bis 8-Mannschaft und ja, und da stehen wir jetzt auch.
Was fehlt da Ihrer Meinung nach, um dann eben vielleicht 4, 3 etc. in der Gegend unterwegs zu sein?
Ja, ich glaube schon, dass vor allem in der Phase jetzt uns Tore fehlen. Ja. Und wir haben Spieler abgegeben und vor allem mit Tabakovic natürlich einen Abgang gehabt, der jetzt nicht nur die Tore gemacht hat, sondern der weiß auch in der Kabine extrem wichtig war, der den Laden in der Kabine auch so ein bisschen mit im Griff gehabt hat, der vorangegangen ist. Hat natürlich, war das was, wo man dann nicht so schnell ersetzen konnte. Und jetzt haben wir im Winter trotzdem auch wieder Spieler abgegeben. Und ja, und hätten mir auch gerne gewünscht, dass wir uns noch weiter verstärken. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Der Verein hat es versucht. Aber wie man auch weiß, ist es finanziell nicht so einfach, dann irgendwo wieder nachzulegen beziehungsweise sogar wieder zu kompensieren. Und somit finde ich, und das habe ich des Öfteren schon gesagt, machen es die Jungs wirklich jetzt die letzten 17 Spiele mit 31 Punkten, also 1,8er Schnitt. Ich glaube, 1,8er Schnitt ist wirklich ganz, ganz ordentlich. Und von daher kann ich Ihnen eigentlich gar keinen Vorwurf machen.
Mich mit ein bisschen Abstand von außen betrachtet, Trainer hat es erwähnt, Tabakovic abgegeben, da ist natürlich eine Vielzahl an Toren dann weggefallen. Dann auch der Verletzungsteufel, der dann auch immer wieder zuschlägt, die Jungen handicapped. Haben Sie es vermutet, dass es so schwer wird, vor allem eben offensiv, vor allem was die Tore betrifft? Und das ist ja ein Problem, was die Mannschaft schon die ganze Saison über begleitet.
Vermutet, ist ja nicht so, dass die Austria jetzt keine Qualitätsspieler an vorderster Front hat. Aber was fehlt, und das hat der Trainer ja schon gesagt, ist eben dieser 10, 15, 20 Tore-Stürmer. Der kostet, wie wir alle wissen, Geld und das ist jetzt nicht reichlich vorhanden bei der Austria zurzeit. Also für mich ist auch genau das, wenn ich die Mannschaftszeile durchgehe, eigentlich das fehlende Puzzlestück, wo man sagt, okay, da kann man dann wirklich weiter nach oben denken. Die Qualität ist vorhanden, wenn ich jetzt an Muki Huskovic denke, mit dem ich selber noch gespielt und trainiert habe, aber wir wissen auch, dass der Muki jetzt nicht der Goalgetter ist. Er macht viel Arbeit, ist ein super Junge, guter Spieler, aber ich glaube, wenn diesen Hebel muss er noch ein bisschen besser umsetzen. Also das große Manko von ihm.
Ja, aber das heißt, solange die finanzielle Lage sich nicht verbessert und der Schuldenberg, der ja unendlich scheint, nicht abgebaut werden kann, sehen Sie da auch eben wenig Raum für höhere Ziele, für größere Ziele? Eben weil, wie gesagt, weil einfach das Geld dann fehlt, um die Spieler zu holen, die dann wirklich helfen. Es waren jetzt, glaube ich, 3 Transferfenster, die Sie miterlebt haben. Sie haben 3 Spieler bekommen, korrigieren Sie mich, Aslani, Alexander Schmidt und Kretzig jetzt auf Leihbasis.
Ja, Marvin Potzmann, glaube ich, kam dazu, Tim Blavotic, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, in den 3 Transferfenstern haben wir, glaube ich, keinen Cent irgendwie oder keinen Euro ausgegeben für einen Spieler. Ja, natürlich, wie gesagt, hätte man sich als Trainer das gewünscht und es ist ja nicht so, dass ich nicht mit Jürgen Werner und mit Orti auch drüber spreche und auch meine Wünsche äußere. Genauso war es jetzt im Winter auch, nach dem Abgang von Motz, dann auch oder Atsu Jukic dann auch, wo ich gesagt habe, wir brauchen auf der 6 noch was. Und ich weiß ja auch, dass meine Wünsche dann ja auch erhört werden, dass darüber diskutiert wird. Und ich weiß ja auch, dass sie versuchen, mir dann irgendwo die Wünsche zu erfüllen. Ich bin ja dabei, aber ja, es ist halt nicht möglich, ja, solange das finanziell so ist. Und ich glaube, solange es finanziell so ist, muss man einfach bescheiden sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass dann der Anspruch auch zu dem passt, zu der Ist-Situation passt. Und wenn wir uns dem bewusst sind und da wissen, ja, wie der Anspruch ist, beziehungsweise wie die Ist-Situation ist, dann kann man auch vernünftig arbeiten und dann backt man da ein bisschen kleinere Brote und dann schmeißt man mal die Jungen rein und dann sollen die Jungen das machen. Das ist ja auch okay. Aber ich finde immer, es muss zu dem passen, wie gerade der Zustand der Mannschaft ist.
Knapp 15 Monate sind Sie jetzt im Amt, haben schon erwähnt. Wir haben Sie immer wieder begleitet mit der Kamera, immer wieder getroffen. Christoph Jochum hat das für uns getan. Waren ja Ups und Downs dabei. Und jetzt fassen wir es nochmal zusammen, nachdem Michael Wimmer heute bei uns zu Gast ist.
Es ist der Februar 2023. Ein bisschen mehr als ein Jahr ist seither vergangen. Damals, als wir Michael Wimmer zum Einstand Wien von oben gezeigt haben. Für uns steigt er aufs Dach des Naturhistorischen Museums, genießt die Aussicht, macht ein paar Fotos. Vorfreude auf das, was da kommt.
Man kann es so gar nicht in Worte da oben alles so fassen, weil du guckst, du denkst, boah, ich bin Trainer in dieser Stadt, in dieser großen Stadt Wien von einem Traditionsverein, ja, der sehr erfolgreich war und hoffentlich auch wieder wird.
Er ist der Nachfolger von Manfred Schmid. Dem Schmiedi, der von den Fans so geliebt wird. Nicht einfach, aber schon bald. Wird auch Wimmer von den Fans geschätzt, gemocht, gefeiert. Die Politik im Verein. Eine Randnotiz.
Natürlich verfolgt man oder hat man mitbekommen rund um die Austria, was los ist, medial. Aber das ist wirklich, ich hab das weglassen. Ich habe mir dann als erstes angeschaut, welche Trainer waren hier schon tätig. Und dass man sich hier einreihen kann in Namen wie Herbert Broaska, Namen wie Christoph Daum, Jogi Löw, Peter Stöger und irgendwo steht jetzt da unten Wimmer Michael. Das ist für mich eine Ehre, hier arbeiten zu dürfen.
Sportlich gibt's Höhen und Tiefen. Im September kursiert eine Schlagzeile: Wimmer vor dem Rauswurf. Eine Ente, die er ohne unser Interview damals gar nicht mitbekommen hätte.
Nein, es überrascht mich jetzt. Wann war das? Ach, jetzt erst. Nee, das habe ich jetzt so gar nicht mitbekommen. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich lese das auch nicht, von der Freistellung jetzt auch zu lesen, habe ich auch nicht. Aber auch da bleibe ich dabei. Ich habe immer für mich gesagt, so, ich mache das so gut wie ich kann. Ich mache das mit all dem Herzblut. Der Verein ist super, die Fans sind mega. Ich habe Bock, ja. Ich hau alles rein, was zur Verfügung steht. Und wenn es dann irgendwann so eine Schlagzeile gibt, dann fahre ich aber trotzdem nach Hause und weiß, dass ich für mich alles gemacht habe.
Wimmer nimmt sich nicht zu ernst. Eine große Stärke. Während seiner Laufrunde am Laherberg hat er vielleicht schwere Beine, aber keine schweren Gedanken. Helene Fischer im Ohr vertreibt Kummer und Sorgen.
Ich bin nicht der Motivationsmusik braucht, sondern ich bin eher der dann so ein bisschen Helene Fischer und so hört. ich höre das gern und dann ein bisschen mitsingen.
Der Wimmer mag Schlager. Der Wimmer mag aber auch Schlagobers und Kaiserschmarrn. Den vom Demel hat er kurz vor Weihnachten gemeinsam mit Christian Früchtl verkostet.
Ich esse gern Süße, ja, das ist schon so. Der Kaiserschmarrn gehört da so zu den Sachen dazu, die ich nicht auslasse. Mir ist der Stress. Im Stress bin ich der gerne isst danach.
Mit uns hast du jetzt nicht so viel Stress, oder?
Nein, gar nicht.
Wimmer lässt sich nicht stressen. Er weiß, dass die Sonne auch scheint, wenn die Austria nicht gewinnt. Und er kennt sie auch, all die Unarten und kleinen Verfehlungen, weil er selbst als Spieler wenig ausgelassen hat.
Ich war halt eher so der Bazi, der irgendwo mal lieber mal am Wochenende noch mal um die Häuser gezogen ist, dann noch mal ein bisschen fauler war, nicht so auf die Ernährung geguckt hat. Also alles, was ich jetzt so bei den Spielern sagen würde, hey, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist keine professionelle Einstellung, ja, das habe ich so ein bisschen vorgeklebt.
Wimmer hat selbst Kinder und die Vaterrolle nimmt er manchmal schon auch als Trainer ein. Mit ein bisschen Strenge, aber noch viel mehr Liebe. Zum Job, zu seiner Mannschaft und zu Wien.
Also, quasi immer Sightseeing, wenn Sky vorbeigekommen ist. Schöne Plätze gesehen, oder?
Ich muss sagen, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich noch gar nichts gesehen.
Wir können Christoph Jochum demnächst wieder ausschicken. Es gibt sicher noch einiges, das er mit Ihnen besuchen kann. Der Süßigkeitenkonsum, je höher der Stress, desto mehr Süßigkeiten. Wie schaut es im Moment aus?
Momentan geht es eigentlich von den Süßigkeiten her. Nee, momentan geht's. Ich habe es ja gerade wieder gehört, auch nochmal, wie ich es gesagt habe. Ich mache meine Arbeit, ich mache meinen Job so gut wie es geht und das ist das Wichtigste, was man machen kann.
Und Stress im Fußball, Druck, der glaube ich gehört dazu. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich vom Druck irgendwo mal ein bisschen löst und eine gewisse Lockerheit hat, weil Fußball ist sowas Cooles, sowas Schönes und der Job ist wunderbar. Und nur Druck und Stress, man lässt ja das Spiel gar nicht genießen.
Ja, Musikgeschmack, Helene Fischer. Könntest du vielleicht auch noch kurz besprechen, oder? Läuft es beim WC auch in der Kabine?
Ja, ist gut.
Wirklich?
Würde ich damit d'accord gehen.
Michi Madl nicht da, ich bin irritiert.
Na, warum? Ich bin überhaupt so. Aber Pop, Schlager, super.
Ja, aber da sind wir wieder bei den Alten.
Stimmt, die Routiniers, die Jungen.
Helene Fischer, unter 25 wird es, glaube ich.
Stimmt. Ja. Apropos Junge, die Vaterrolle, die Sie ja zum Teil auch einnehmen müssen dürfen bei Ihrer Mannschaft, weil eben sehr viele Junge sind, wurde angesprochen, war gestern aktueller denn je. Falls Sie es nicht mitbekommen haben, zu Hause Manuel Polster, gestern zu spät gekommen zum Treffpunkt und als Konsequenz von Ihnen aus dem Kader gestrichen worden. Ein Wiederholungstäter. Ist ja auch schon im Training zweimal negativ aufgefallen, wurde dann einmal zu den Young Violets geschickt. Wie sehr stößt man da aber auch als Trainer dann an seine Grenzen, wenn offensichtlich ein junger Mann nicht dazulernt, auch wenn das jetzt unterschiedliche Sachen sind, aber Disziplinlosigkeit offensichtlich ein Thema?
Ja, absolut. Man versucht zu unterstützen, man versucht zu helfen. Das so, ja, Suspendierung oder so Young Violet Chicken sind dann so Maßnahmen, wo man natürlich hofft, dass der Junge daraus lernt. Jetzt ist das gestern passiert, warum auch immer. Ist für mich ist das ein No-Go zum Spiel, zu spät zu kommen. Von daher habe ich mich für das entschieden, ihn aus dem Spieltagskader zu streichen. Und jetzt, glaube ich, gehört aber auch zum Talent dazu, dass ich mich auch entwickle und dass ich daraus lerne. Und der Manu ist ein guter Junge, ist ein herzensguter Mensch, gut erzogen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr passiert und er einfach aus dem Ganzen jetzt auch lernt. Und ich glaube, es ist egal, wer Trainer ist. Es duldet, glaube ich, keinen Trainer. Und es ist auch egal, in welcher Mannschaft dass er spielt. Das, glaube ich, kann der Mario dann auch sagen oder Michi. Das sind einfach Sachen, die in der Mannschaft dann auch nicht, die stoßen auf. Und das ist nicht wirklich respektvoll. Und er muss es lernen, genauso wie es jeder andere Junge, finde ich, auch lernen muss. Einfach, weil Respekt und Disziplin gehört dazu. Ist ein Mannschaftssport und ja, ist wichtig.
Ja, ist er in eine Polizeikontrolle gekommen, deswegen zu spät gekommen, aber offensichtlich von Haus aus zu spät weggefahren. Jetzt haben gestern sowohl Jürgen Werner als auch Manuel Ortlechner gesagt, man wird das intern besprechen, wie man damit auch dann noch umgehen wird. Ist es für Sie mit der gestrigen Konsequenz, ihn aus dem Spieltagskader zu streichen, abgeschlossen das Thema oder muss er noch
das weitere Konsequenzen? Wir haben heute Morgen Training gehabt, ich habe mit ihm gesprochen. Der hat klar kommuniziert, was ich von ihm jetzt erwarte und er hat mir die Hand drauf gegeben und hat einknickt und von daher, jetzt ist es aber für mich beendet und es geht am Dienstag ganz normal weiter.
Aber Michi, ist es vielleicht auch eine Generationsfrage? Wir haben so viel über Routiniers und Junge schon gesprochen, dass sich vielleicht auch die Einstellung einfach verändert hat, die junge Sportler, junge Talente heute haben, als wie das eben bei Ihnen noch vor 10, 15 Jahren gewesen ist?
Na, das würde ich nicht so pauschal sagen. Ich war jetzt auch nicht der Bravste in dem Alter, muss ich auch dazu sagen. Habe es aber dann Gott sei Dank gelernt. Ich bin mir sicher, dass der Manuel das auch lernen wird. Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Aber natürlich ist die Generation heute eine andere als unsere. So, glaube ich, jetzt der Übergang. Also wie soll ich es ausdrücken? Man muss, glaube ich, noch viel mehr mit ihnen in Austausch treten, mit ihnen kommunizieren. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind sie in gewissen Dingen auch schon viel professioneller als wir, sei es Ernährung, sei es Eigenständigkeit, was Training betrifft. Also ist eine andere Generation, aber jetzt nicht besser oder schlechter. Also ich würde das jetzt nicht werten.
Mario, wie sehen Sie es?
Ja, da vollkommen richtig gesagt. Ich glaube, bei uns, es gibt einfach Regeln. Es war extrem unglücklich wahrscheinlich, wenn es natürlich wiederholt auftritt. Dann gehört da keine Konsequenzen dazu. Ich denke aber, der Junge wird ein guter Bursch sein. Es kann passieren, es darf nicht passieren, schon gar nicht am Matchtag. Aber bei uns passt das gut. Wir haben unseren Plan, wo ja, mit zu spät kommen, wo die ganzen Regeln, was es gibt. Das haut gut hin. Die junge Generation ist, glaube ich, professioneller wie wir, wie der Mike gesagt hat, was Training betrifft, was Prävention betrifft. Ich glaube, da sind sie einfach gut dahinter und von dem her, glaube ich, wird es da keine weiteren Probleme geben beim Manu Polster.
Ja. Ja, was auch Ernährung betrifft, haben wir auch bei Ihnen gehört, im Beitrag war früher vielleicht auch ein bisschen anders, als das heute ist. Michael, um auch wieder zu Ihnen zurückzukommen, nach diesem knappen Jahr, was würden Sie sagen, wie hat sich dieses Jahr verändert? Gar nicht vielleicht wertend im Positiv oder Negativ, sondern einfach so als Person.
Ja, ich glaube, das Jahr war extrem wichtig für mich. Ja. Es war ja doch meine erste Cheftrainerstelle und wie es mir im Vorfeld schon gesagt wurde, auch keine einfache. Ja. Und ich glaube auch, dass vor allem das bei der Austria immer wieder dann auch die Unruhe, die verschiedenen Situationen, die Gegebenheiten, dann ja, das macht einen reifer, das macht einen. Ich glaube, das macht auch einen besser, natürlich. Ja. Man lernt aus, man macht Fehler, die gehören dazu. Man muss aus den Fehlern lernen, das ist das Wichtigste. Und ich bin ein Mensch, der sich immer wieder selbst reflektiert, der sehr, sehr selbstkritisch ist. Und davon hat man jetzt 15 Monate genügend, wo man zurückblicken kann, wo man reflektieren kann. Und am Ende des Tages ja, ist man 15 Monate weiter.
Und wenn Sie sagen, man macht Fehler, was haben Sie da so auf Ihrer Liste stehen? Oder was sind die Dinge, wo Sie sagen, okay, das hätte ich jetzt vielleicht rückblickend betrachtet mit den Erfahrungen von heute anders gemacht?
Ja, es geht vielleicht gar nicht so meistens geht es um Entscheidungen, meistens geht es darum, dass man Situationen, die für einen dann neu sind, wo man sich für die Art von Gesprächen oder für die Art von Trainingsinhalten entscheidet, wo man vielleicht aber danach sagt, in der Situation sind jetzt vielleicht die Inhalte gar nicht so wichtig, sondern es ist mehr die Lockerheit wichtig oder geht es mehr um Geschlossenheit oder jetzt ist mehr so eine Zweikampfführung wichtig. Das sind so Sachen, wo man glaube ich, dann reflektiert. Genauso ist es ja so mit, ich bin schon einer, der sehr, sehr viel über Videos oder über Besprechungen kommt, wo man dann sagt, ist es jetzt vielleicht jetzt zu viel, ist für die Spieler jetzt zu viel? Und da lernt man ganz neue Situationen kennen. Und klar ist es bei jeder Mannschaft dann immer wieder anders, weil die Spieler anders da sind, wie man es aufnimmt. Aber ich glaube schon, dass da viele Sachen dabei sind, die mir wichtig sind oder die ich jetzt anders dann machen würde. Genauso ist es mit Entscheidungen. Es gibt ja doch auch viele, mich hat es ja vorher auch schon gesagt, bei der Auslösung dann auch viele, die... Ja, viele Stimmen irgendwo drumherum und man muss einfach bei sich bleiben und einfach seinen Weg dann auch gehen, seine Entscheidungen treffen. Im Endeffekt muss ich für meine Entscheidungen gerade stehen, am Ende des Tages muss ich für meine Entscheidungen den Kopf hinhalten und von daher ist auch wichtig, dass ich meine Entscheidungen mit der vollen Überzeugung treffe und man trifft eine Entscheidung und zu dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft, ist die richtige, sonst wird man es nicht treffen.
Diese vielen Stimmen und Gremien, Michi, die es gibt bei der Wiener Austria, wie sehr erschweren die einem Trainer das Arbeiten im Sinne von, dass er sich wirklich 100% auf den eigentlichen Job, nämlich auf das Sportliche, konzentrieren kann?
Ja, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, das ist super, ein toller Verein, ist ein riesiger Verein, der eben extrem viele Menschen auch bewegt. Das ist ja per se nichts Negatives. Aber es ist dann doch so, war zu meiner Zeit als Spieler auch schon, und Gott sei Dank ist das wenig zur Mannschaft durchgedrungen, abgesehen vom Thema Konkurs, was damals kurz aufgetaucht ist. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ein Puffer zwischen diesen ganzen Stimmen und der Mannschaft dem Trainerteam ist. An oberster Stelle muss stehen, dass Trainerteam plus Mannschaft in Ruhe arbeiten kann. Das ist einmal, finde ich, die Basis auch für sportlichen Erfolg. Wenn das gegeben ist, dann können die außen die Leute reden, was auch immer sie wollen, weil es nicht zum Kern durchdringt. Das ist das Allerwichtigste. Aber natürlich kann man nicht alles ausblenden. Und das Arbeiten bei einem Großverein, wie es die Austria ist, sicher nicht einfach, extrem fordernd. Und es gibt sicher einfache, angenehmere, aber wahrscheinlich auch nicht so schöne Jobs wie den.
Ja, jetzt wird einem ja, wenn man einen Job antritt, vermutlich viel gesagt, wie das alles werden soll, man informiert sich. Aber das ist eben zum Beispiel ein Punkt, den hat Ihnen vermutlich eben keiner gesagt, dass es da sehr viel Einflüsse, sehr viel unterschiedliche Befindlichkeiten gibt. Jeder hat eine andere Ansicht. War das eben eines der großen Learnings, dass ich sage, okay, ich habe da wirklich lernen müssen, wie ich diesen Buffer, von dem Michi Madl da jetzt gesprochen hat, wie ich das schaffe, die Mannschaft von all dem zu schützen und das, was eben nichts geht, von ihnen wegzuhalten?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, der Michi hat es richtig gesagt. Es sind viele Sachen. Ich meine, es heißt ja immer so schön, man soll sich nur um das kümmern, was man selber beeinflussen kann. Das ist einfach mal so eine, das steht irgendwo in einem Buch, das sagt irgendwer, aber so ist ja nicht wirklich. Und natürlich ist es am Anfang so, vor allem wenn man neu irgendwo hinkommt, dass man, das ist auch der Respekt oder so bin ich auch erzogen worden, dass man sich alles anhört und alles und desto mehr, dass man sich aber anhört, desto mehr Gedanken hast du dann irgendwo im Kopf drinnen. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu distanzieren, weil mir der Austausch mit den anderen Leuten schon auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass man trotzdem von jedem auch irgendwo was lernen kann. Trotzdem ist es so, einfach von der Mannschaft die Sachen wegzuhalten und eigentlich auch von sich selber dann irgendwo mal wegzuhalten und zu sagen, es geht, Fokus ist, wenn ich jetzt die Woche nehme, Fokus ist der WAC und Nebensächlichkeiten, ob jetzt Thema Lizenz oder irgendwas anderes, interessiert mich nicht, hat mich nicht zu interessieren. Es geht rein um, ja, wie bereiten wir uns bestmöglich auf den WAC vor. Und diesen Schutz oder dieses Schutzschild zu kriegen, war mit Sicherheit ein Mega-Learning, ja, was ich jetzt mitgenommen habe.
Ja, ist ja vor allem für die Austria spannende Woche. Am Freitag werden vermutlich die Entscheidungen bekannt gegeben, was die Lizenzen betrifft. Jetzt ist es ja so, was auch zur Austria dazugehört, ist, dass es immer sehr viele Gerüchte gibt um die handelnden Personen. Ich möchte da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil es eben nicht die sportlichen Themen sind, aber Jürgen Werner, der rausgekauft werden soll, Manuel Ortlechner, der angeblich abgelöst werden soll, etc., gibt ja jede Woche etwas Neues. Wer ist grundsätzlich in diesem Chaos, ich nenne es jetzt aber mal so, Ihr primärer Ansprechpartner?
Ja, schon Jürgen Werner und Manuel Ortlechner. Wir haben eigentlich mit Manuel Ortlechner einen täglichen Austausch und mit Jürgen ist es so, dass wir einmal in der Woche uns dritt auch zusammensetzen und die Trainingswoche dann auch besprechen oder ich einfach Feedback oder ich sie abhole, sagen wir es mal so, was ich am Wochenende vorhabe. Ja, ohne dass wir jetzt aber da irgendwo reingeredet wird, sondern ja, ich hole sie ab, ich sage ihnen, wie ich die Woche gesehen habe, wie ich das Wochenende sehe. Und das ist der Austausch. Aber genau das ist ja jetzt sowas, wie du gerade gesagt hast. Ja, ob jetzt Ablösung da. Das sind ja genau die Punkte, die mich eigentlich nicht interessieren dürften. Und die versuche einfach von mir wegzuhalten. Nichtsdestotrotz sind sie ja meine beiden Chefs. Also es ist ja nicht so, dass es an einem spurlos vorübergeht. Und es sind ja auch die Personen, mit denen ich eigentlich dann den Kader für nächstes Jahr plane. Und wenn man dann solche Sachen hört, dann ja. Arbeitet das natürlich in meinem Kopf.
Ja, aber den können Sie ja jetzt nur bedingt planen, weil beide, wir haben gestern mit beiden gesprochen, haben sich sehr bedeckt gehalten, was zukünftige Verstärkungen betrifft, eben weil Thema Lizenz, Thema Wirtschaft. Das heißt, haben Sie trotzdem Ihren Wunschzettel abgegeben?
Ja, absolut. Ich habe meinen Wunschzettel abgegeben und ich glaube auch, was möglich ist, versuchen sie mir zu erfüllen. Und was dann im Endeffekt wirklich möglich ist, wird sie herausstellen.
Was glauben Sie, was steht da drauf auf dem Wunschzettel, was jetzt spielerische Unterstützung betrifft?
Ich glaube fast der Stürmer, wenn es offen ist.
Ja, was sonst noch vielleicht? Ja, jetzt am Wochenende könnte man vielleicht einen Sechser ganz gut gebrauchen.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt den Kader anschaut, wir haben ja auch Spiele dabei gehabt, jetzt wo wir mit 15 Spielern zu den Spielen sind. Also natürlich ist jetzt mit Marvin Potzmann eine Verletzung, mit Fisnik Aslani eine Verletzung. Nichtsdestotrotz wünscht man sich schon ein, zwei, drei Verstärkungen noch dazu. Ja, am besten so ein Gerüst irgendwo von der Systematik her, wird mir ganz gut gefallen. Und ich glaube, das gibt jeder Trainer ab und jeder Trainer versucht, den bestmöglichen Kader zusammenzustellen oder für sich das, was er im Auge hat, das, was zu der Idee passt, auch A vom Verein, B aber auch zu meiner Idee, am besten Spieler, die man auch irgendwo natürlich schon kennt, weil der Charakter, wie man auch schon öfter jetzt gehört hat, der Charakter halt auch ganz, ganz wichtig ist von einem Spieler. Und ja, ich gebe es ab und was dabei rauskommt, werden wir sehen.
Ja, es fehlen ja am Wochenende mit Kretzig und Fischer, zwei, die eben auf dieser Position jetzt in letzter Zeit gespielt haben. Interessiert wahrscheinlich auch Mario Leitgeb, wie weit sind die Überlegungen, wer das vielleicht übernehmen könnte? Potzmann, wie schaut es da aus, dass der vielleicht rechtzeitig fit wird?
Nee, glaube ich nicht. Also bei Marvin habe ich Hoffnung, dass er eventuell jetzt kommende Woche ins Teiltraining einsteigt und dann für die Rückrunde der Quali-Gruppe wieder ein Thema ist. Das ist genauso wie bei Füsnik Aslani, dann ist uns eh schon geholfen, dann sind wir in der Breite wieder ein bisschen besser besetzt, haben dann auch wieder, was ja für den Fußball extrem wichtig ist, den Konkurrenzkampf im Training, ja, dass einfach da auch um die Plätze ganz geht. Das ist ja auch wichtig, wie wenn jetzt Spieler wissen, sie spielen sowieso, weil ja, er hat ja gar keinen anderen so in der Richtung. Und von daher werden wir jetzt am Wochenende noch was Schönes basteln, ohne das jetzt ja, zu verraten.
Aber was erwartet denn der WRC in diesem Sommerspitzenduell in der Qualifikationsgruppe?
Ja, James Holland eigentlich.
Stimmt, den hat er jetzt gar nicht genannt, gell?
James ist fit, James ist professionell, James ist in jedem Training da, gibt Vollgas und James ist zum Beispiel auch so ein Spieler, wo wir gerade gesprochen haben über ältere Spieler, der mit vorbildlich in der Kabine ist, der im Kraftraum oben ist, vom Training, nach dem Training, der die Kultur lebt und von da ist James wichtig und natürlich auch fürs Wochenende eventuell ein Thema.
Grundsätzlich, was kann das für eine Partie werden?
Ja, ich denke, wir werden im Mittelfeld viel Platz haben, weil keiner spielt in der Mitte. Nein, wird natürlich eine interessante Partie. Wir wollen jetzt unbedingt die Austria überholen. Wir haben jetzt zweimal die Chance verpasst. Und ja, im direkten Duell das Ding jetzt mal auf unsere Seite bringen.
Ja, wie ist das eigentlich? Jetzt gibt es ja einen Trainer auf Ihrer Seite mit Manfred Schmidt, der die Wiener Austria durchaus sehr gut kennt, war der Vorgänger von Michael Wimmer. Erlebt man ihn da anders in dieser Woche? Ist er da besonders motiviert oder besonders akribisch und fokussiert, weil er ja doch noch den einen oder anderen Einblick vielleicht in das hat, was beim Gegner so läuft?
Ja, ich denke, er merkt es selbst, glaube ich nicht, aber die Spieler haben das schon bemerkt. Vor den Spielen gegen die Austria, ja, ist klar, wenn es der Vergangenheit hast. Auch ich selbst gespielt bei der Austria. Ja, freue mich auf das Duell. Genauso wie der Manfred. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir dann in der Tabelle sie überholen können.
Ja, jetzt ist es ja so, solange der Cupsieger nicht Sechster wird, ist es ja so, dass sowohl der siebte als auch der achte Platz eben für das Europacup-Halbfinale, Playoff-Halbfinale berechtigt. Es sprechen ja auch immer alle, Michi, darüber, dass es natürlich da unten darum geht, vielleicht doch noch den Sprung in den Europacup zu schaffen. Fakt ist aber auch, wenn man mal in dieses Halbfinale kommt, dann spielt man dann auch noch ein Finale gegen Fünften. Das heißt, es wird alles ewig lang. Und dann steigt man wahnsinnig früh in die Saison ein. Ende Juli war es zum Beispiel letztes Jahr bei Ihnen, wo man vermutlich den Kader noch nicht ganz beisammen hat, wo es weite Reisen sind zu wenig attraktiven Gegnern. Wie schätzen Sie all das ein?
Ja, sind wir wieder bei der Planung. Sei es bei den Teams gegen Abstieg, sei es um die internationalen Plätze, in dem Fall in der Qualifikationsrunde. Schwierig, schwieriges Thema. Auf der anderen Seite ist es trotzdem eine tolle Möglichkeit, von der Qualifikationsrunde noch ins internationale Geschäft zu kommen. Und deswegen, glaube ich, nimmt da jeder Spieler oder Trainer das in Kauf, wenn das ein, zwei, drei Wochen länger dauern sollte. Ist in England genauso im Championship Playoff, wenn du da drinnen bist, dauert das auch drei, vier Wochen länger. Aber ich glaube, auf das arbeitest du im Endeffekt hin, weil du es regulär nicht geschafft hast. Über den Umweg Qualifikationsrunde war es noch möglich. Und ich glaube, dessen sind die Spieler bewusst und jeder arbeitet auf das Ziel hin und will das dann, auch wenn das vielleicht ein bisschen länger dauert und die Belastung dann auch schon relativ hoch ist.
Ja, Michael Wimmer, Sie haben genickt, als ich die Frage gestellt habe an Michael. Sie waren ja letztes Jahr, wie gesagt, Fünfter. Das heißt, das Halbfinale haben Sie sich erspart, haben dann das Finale gegen Lustenau gespielt, dieses gewonnen und sind dann eben sehr früh eingestiegen und dann in der dritten Runde in der Qualifikation zur Conference League ausgeschieden. Dann auch noch sehr bitter gegen Legia Warschau. Haben Sie gesagt, das nehme ich trotzdem gern mit, weil ein bisschen was bringt es dann trotzdem finanziell? Oder war es dann im Nachhinein gesehen eigentlich ein Dämpfer, von dem sich die Mannschaft dann auch erst erholen müssen und das über Wochen?
Ob es das finanziell irgendwie irgendwas bringt, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht doch erst was bringt, wenn man in die Gruppenphase kommt, aber da bin ich zu weit weg, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Ich glaube, es ist ein Ziel und man arbeitet ja auf ein Ziel hin. Also natürlich verfolgen wir auch und wollen wir das schaffen und wollen wir am Ende des Tages wieder dann in den Playoffs der Conference League spielen. Trotzdem hat es uns in dieser Saison mit Sicherheit mit dem mit dem 3-5 dann gegen Warschau, das Ausscheiden, hat uns das einen Knick gegeben und war das ja eigentlich der Startpunkt für die, ja, sagen wir es mal, für die schwachen Monate August und September.
Ja, haben ja alle gesagt, dass es die Austria im Herbst eigentlich verspielt hat und nicht in der sehr starken Rückrunde im Frühjahr, wo man ja großartig performt hat. Es ist ja grundsätzlich so, wie gesagt, das Jahr, die Saison beginnt dann, gesetzt den Fall, dass man es eben schafft, in diese Qualifikation sehr früh wieder. Sie haben noch ein Jahr Vertrag. Wie sehr planen Sie da schon vor? Also wie sehr stand auf dieser Wunschliste an Manuel Ortlechner und Jürgen Werner vielleicht auch eine vorzeitige Vertragsverlängerung?
Och, ich hab ja nur ein Jahr Vertrag.
Also ja, eher, aber es ist vielleicht ganz angenehm, wenn man weiß, dass es eben noch viel länger ist.
Ja, es ist sicher so. Grundsätzlich bin ich auch ein Typ, der ganz ungern in ein letztes Vertragsjahr geht. Ja, das ist auch so. Aber eigentlich ist die Austria am Zug. Die Austria ist, ja, ich habe ja einen Vertrag. Die Austria muss ja sagen, wie es weitergeht. Die Austria entscheidet ja über meine Person, ob die das überhaupt wollen, ob sie verlängern wollen. Das ist eigentlich nicht mein Thema und mit dem beschäftige ich mich auch ganz, ganz wenig.
Sie werden es nicht glauben, wir haben nachgefragt. Der Jürgen Werner gestern.
Fast 8.
Hör mal rein, was er gesagt hat.
Wir haben einen Vertrag ausgemacht über 2,5 Jahre und der ist jetzt bei der Halbzeit. Also jetzt braucht man noch nicht über Verlängerung nachdenken. Ich glaube, Michi Wimmer und wir sind von beiden Seiten zufrieden. Also braucht man da nichts rein interpretieren.
Aber verstehen Sie, wenn der Trainer sagen würde, ich hätte gern eine Verlängerung?
Ja, natürlich. Das ist wie bei den Spielern. Es ist immer, der eine sagt, ich will einen langfristigen Vertrag, der andere sagt, ich will kurzfristig, dass ich raus kann. Aber ich glaube, wir haben so ein Verhältnis, dass wir das auf kurzen Wege klären können.
Das deckt sich in etwa.
Das deckt sich und das... Soll ich nochmal probieren, oder? Das deckt sich und würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube, dass die Wege sind kurz und... ich habe es auch immer gesagt, wenn irgendwas irgendwo an meiner Person auch nicht passt oder wenn man denkt, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, dass es mit Michi Wimmer der falsche Weg ist, dann muss man reden. Also ich glaube, im Fußball ist immer einfach wichtig, dass man miteinander redet und Dinge einfach frühzeitig, vorzeitig klärt. Ja? Genauso wie es jetzt Mario auch gesagt hat vorher bei dir bei Vertragsverlängerung. Ich glaube, einfach wichtig, dass jede Person Bescheid weiß, wie es weitergeht. Aber ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr noch hier bin und ja, und deswegen plane ich auch den Kader.
Ja, aber es hätte auch sein können, dass der Verein zum Beispiel sagt, den wollen wir unbedingt schon frühzeitig verlängern, weil es ist ja nicht so, dass sie nicht schon im Gespräch gewesen wären im letzten Jahr bei dem einen oder anderen. Kaiserslautern soll ein Thema gewesen sein, Standard Lüttich.
Ja, es gibt natürlich, es gab, gibt immer irgendwo auch Anfragen, das glaube ich ist auch schön, das ehrt einen auch, das zeigt ja auch, dass im Trainerteam wir eine gute Arbeit machen, dass die Arbeit auch honoriert wird, dass gesehen wird, dass wir das gut machen, aber wie gesagt, ich bin Trainer hier, wir haben eine schwierige Situation jetzt auch, wir haben nur ein Ziel, ich beschäftige mich mit dem und die Sachen, die dann irgendwo von außen reingehen, die gehen woanders hin und da werde ich dann gut informiert und beschäftigt mich aber jetzt
gerade. Über die Zeitung wieder von Christoph Jochum dann an irgendeinem schönen Ort in Wien. Aber da möchte ich Sie auch schon damit in Ruhe lassen, weil wir so viel über Trainer und Trainerarbeit gesprochen haben. Mario, Sie haben ja einige Trainer erlebt seit 2017 beim WAC. Habe Sie mir nochmal alle aufgeschrieben, da war ja doch einiges dabei. Pfeifenberger, Ibertsberger, Ilzer, Struber, Feldhofer, Dutt, jetzt Schmidt. Weil wir schon ganz viel darüber gesprochen haben, was kann der Trainer machen, wie macht sein Trainer, von wem haben Sie am meisten mitgenommen für sich und für Ihre Karriere?
Boah, ich glaube, jeder von den genannten Trainern hat da viel Positives in den Verein eingebracht, hat mir einiges lernen können von den Personen. Ich glaube, den Weg, den der WRC da eingeschlagen hat, war ein interessanter, aufregender Weg.
Weil Sie meinen, dass Sie doch sehr unterschiedliche Ansätze hatten zum Teil, die Herren?
Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube, da... Ja, mit dem Christian Ilzer ist, glaube ich, eine Welle losgetreten worden beim WRC, die seinesgleichen sucht, die so nicht zu erwarten war. Und wie das dann der Strupsi und der Feldhofer weiter verinnerlicht haben, war wirklich großartig. Und es ist ewig schade jetzt da eigentlich, dass wir den Weg leider in den letzten 1, 2, 3 Jahren ein bisschen verlassen haben. Wir haben eine richtige Identität geschafft beim Verein, es hat begeistert die Fans. Und ja, deswegen finde ich es extrem schade, dass man leider von dem Weg abgekommen ist, weil ich glaube, wir haben eine riesen Chance vertan, sie langfristig ja, mit den Großen messen zu können auf Augenhöhe, wie das damals eben der Fall war, wie da zu Europa League-Zeiten. Das finde ich extrem schade, dass wir da von dem Weg abgekommen sind. Aber noch einmal die Herrschaften, die jetzt da im Bild waren, alles großartige Leute und haben in ihren, ja, mit ihren Waffen alles versucht für den Verein.
So, da wäre jetzt eher ein bisschen auf der Suche Weges angesprochen worden. Michi Mahler, abschließend, Sie haben das letzte Wort. Sie haben Erfahrung gesammelt in der Austria-Akademie als Nachwuchstrainer, als Co-Trainer bei Ried, haben wir auch schon erwähnt, jetzt im Moment A-Lizenzkurs. Genau. Wo soll der Weg hinführen? Was wäre das Ziel?
Puh, ich verfolge jetzt eigentlich keinen Karriereplan. Ich habe mir nicht das schon vorausgedacht. Aktuell bin ich in Karenz, also eher im Individualcoaching. Ich möchte ab Sommer dann doch wieder in den Fußball zurück. Es kribbelt schon wieder richtig für eine neue Aufgabe. Aber in welchem Tempo oder wo es hingeht, ich glaube, das ist im Fußball als Spieler schwer zu planen und als Trainer wahrscheinlich noch schwieriger. Also wir nehmen es Step by Step.
Dann vielen lieben Dank. Alles Gute für diesen Weg und auch den beiden Herren für die Aufgaben in der Qualifikationsgruppe. Wir freuen uns auf das direkte Aufeinandertreffen am kommenden Wochenende. Hoffentlich viele Tore. Irgendwann muss er mal losgehen, auch in der Qualifikationsgruppe. Vielen Dank, waren spannende Einblicke. Vielen Dank auch an Sie. Und es gibt natürlich in dieser Woche jede Menge Fußball bei uns bei Sky. Es beginnen die Viertelfinale in der Champions League und natürlich auch in der Conference League und in der Europa League. Also sind Sie mit dabei. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bei uns. Verpassen Sie nichts. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch ganz viel Spaß mit den weiteren Programmen hier auf Sky. Haben Sie noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.
Präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.